先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Wir machen das wie üblich, dass wir die Zwischenkandidaten den Autor sozusagen zu seinem Werk fragen. Wir wissen aber, dass der Autor umstritten ist. Sie können das auch diesen Texten entnehmen, die ausliegen, dass einige seiner Thesen oder einige seiner Texte und die Orte, wo diese publiziert sind, sehr kritisch gesehen werden. Und einige sind hier, die das auch nachher in der Diskussion dann sagen werden oder sich entsprechend einmischen. Das ist alles für mein Verständnis Teil der Diskussion, die wir mit dem Autor, seinem Buch und seinem Anliegen insgesamt führen. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Ulrich von der Heyden.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Auch schön, dass Sie da sind und so viel Interesse bekunden. Ich möchte unseren Gast kurz vorstellen. Professor Dr. 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 Ulrich von der Heyden. Einmal Doktortitel, das ist ja allerhand. Studierte Geschichtswissenschaften und Asienwissenschaften, wurde 1984 promoviert. War wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften der DDR und dann am Zentrum Moderner Orient Wissenschaften und im Seminar für Afrika-Wissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin. Machte dann an der Freien Universität in Berlin in Politikwissenschaften nochmal seinen Doktor, war dann lang Privatdozent und habilitierte sich 2002. Von ihm herausgegeben wurden über 30 Monographien und er ist Verfasser von über 130 wissenschaftlichen Studien. Das heutige Buch, was dieses Jahr erschienen ist im Universitätsverlag Leipzig, heißt Das gescheiterte Experiment, Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR-Wirtschaft 1979 bis 1990. Das umfasst 724 Seiten, hat knapp 60 Seiten Dokumente angereiht, 90 Seiten Literatur, Bibliografien, ist in 6 Teile gegliedert. Davon gibt es einige, die dann zusätzlich abschweifende Exkurse sind, aber sich immer wieder auf das Thema beziehen. Und ich denke, er hat eigentlich in diesem Buch 3 Themen formuliert. Und zwar einmal wollte er eine neue Aufarbeitung der Geschichte der mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR erreichen. Zweitens die These vom latenten Rassismus in der DDR thematisieren und dem etwas entgegnen. Und drittens ein Appell für eine ordentliche Aufarbeitung, auch eine ordentliche geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung der DDR-Geschichte erreichen. Ja, also dieses Buch ist ja leidenschaftlich geschrieben, sage ich jetzt erst einmal. Leidenschaftlich und richtet sich gegen Vorteile und Falschinformationen vor allen Dingen. Und die Frage wäre natürlich erstmal, welche sind das? Was ist sozusagen an der Geschichte dieser mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR-Wirtschaft richtig und falsch? Kann man das kurz zusammenfassen und deklinieren, was sozusagen Falschmeldungen sind? Weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja, das wäre sozusagen meine erste Frage.
Ja, ich danke für die Einladung, für den heutigen Abend, wo ich mein Buch vorstellen kann. Ich darf nur zu dem, was Sie gesagt haben, ergänzen. Also ich habe auch noch einen dritten Doktortitel in Südafrika gemacht, weil ich der Meinung bin, dass ein Afrika-Wissenschaftler auch unbedingt einmal in Afrika promovieren sollte. Und dieses Buch, was Sie hier sehen, wird vermutlich auch noch einen weiteren Doktortitel ergeben in Mosambik. Ich habe dieses Buch geschrieben, wie schon richtig gesagt worden ist, weil es so viele Falschmeldungen gibt, die man ganz einfach begradigen muss. Man kann, wenn man das Buch liest, ja auch sehen, wie sie diese Falschmeldungen oder Neudeutsch Fake News verbreitet haben, von den Anfängen bis zum heutigen Tag. Da braucht man nicht allzu weit zu gucken. es werden leider nicht mehr die Quellen befragt, die Originalquellen, sondern es wird einfach das wiedergegeben und es wiederholt und noch mit ein paar Seitenhieben hinzugefügt und dann einfach so verbreitet. Und insofern kann man fast sagen, dass wir in einer postkolonialen, nicht in einer postkolonialen, sondern in einer postfaktischen Zeitalter leben, wo sich keiner mehr Mühe macht, mal wirklich zu lesen und an die Quellen zu gehen. Dieses Buch ist entstanden, weil eben, wie gesagt, ich der Meinung bin, dass man dieses Bild begradigen muss. Ich habe durch viele Gespräche mit Mosambikanern und ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeitern darüber gesprochen und ich habe dann angenommen, ihre Bitte, sich mit dieser Problematik zu befassen. Und nachdem ich zwei Bücher schon zuvor gemacht habe, einmal in meiner Reihe hat es herausgegeben, das Buch Wir haben Spuren hinterlassen von Herrn Voss herausgegeben und der zweite Band, da haben wir die Mosambikaner zu Wort kommen lassen in einem Sammelband, den ich mit zwei Kollegen herausgegeben habe. Denn das, denke ich, ist das Wichtigste. Wir sollten nicht über die Afrikaner, in diesem Fall, da muss ich über die Mosambikaner sprechen, sondern mit ihnen. Und wenn man sich mit ihnen unterhält, mit den mittlerweile schon Nachfahren der Vertragsarbeiter, oder es gibt ja auch noch genügend ehemalige lebende Vertragsarbeiter, auch in Deutschland lebende Vertragsarbeiter, dann weiß man ganz einfach, wie wichtig es ist, dass man sich mit diesem Thema real beschäftigt und nicht irgendwelche Fake News nur verbreitet.
Sie stützen sich ja bei Ihrer Sicht der Dinge vor allen Dingen, also nicht nur, also sind natürlich ganz viele Pressemitteilungen dabei und viel Quellenmaterial, aber auffällig ist auch, dass Sie ganz viele Stasi-Akten offenbar durchgesehen haben. Und die Frage, die sich mir aufdrängt, ist das nicht im wissenschaftlichen, heutigen geschichtswissenschaftlichen Kontext problematisch? Also immerhin geben Sie ja so sozusagen so ein bestimmtes staatstreues Bild wieder. Wie gehen Sie damit um? Gehen Sie kritisch mit diesen Quellen um oder einige wurden ja vielleicht auch vernichtet? Also wie gehen Sie mit der Lückenhaftigkeit zum Beispiel der Stasi-Akten um?
Sie waren nicht bei mir im Seminar, sondern wüssten Sie, dass ich immer darauf Wert lege, dass man quellenkritisch an jeder Art von schriftlichen oder auch mündlichen, wenn man sie aufnimmt, also oralen Quellen herangeht. Das gehört einfach dazu, wenn man 5 Jahre Geschichte studiert, dass man quellenkritisch herangeht. Zur Bedeutung der Stasi-Akten kann ich nur sagen, es gibt keinen Geheimdienst auf der Welt, der sich oder seine Vorgesetzten, auf Deutsch gesagt, hat beschissen hat, belogen hat, nur um irgendwo gut dazustehen. Es sei denn in irgendwelchen Einzelfragen, wo irgendjemand Mitarbeiter des MFS irgendjemand nicht anwärmen konnte oder so, dass er für sich etwas korrigieren wollte. Aber ansonsten kann man die Fakten, und nur auf Fakten beziehe ich mich, von den Untersuchungsorganen oder von den Berichten, die da angelangt sind, das waren ja nicht nur Stasi-Leute, die sie geschrieben haben, sondern es kamen ja Berichte aus den Betrieben, die mussten ja Rechenschaft abgeben, kann man da relativ gut als relativ zuverlässig bezeichnen. Und als Historiker weiß man, dass man dann auch nochmal die Fakten abcheckt, versucht also orale Quellen heranzuziehen oder in diesem Falle auch die verschriftlichen Aussagen von Mosambikanern, die dort gearbeitet haben. Insofern ist es notwendig, sich diese BSTU-Akten anzuschauen und sie auszuwerten, aber das habe ich ja nicht nur gemacht, es gibt ja auch die staatlichen, die kirchlichen und so weiter Archive, wo dieses Material lagert. Und das ist einfach eine Aufgabe, was man lernt als Historiker, sich damit zu beschäftigen.
Also da würde ich tatsächlich auch nochmal einhaken, weil das ist auch mein Problem. Es ist ja offensichtlich ein objektives Problem, wenn man an Geschichten, Vorfälle, Ereignisse ran will, die in den 80er Jahren passiert sind und die damals absichtlich nicht in der Presse berichtet wurden. Also bis hin zu Rangeleien, bis hin zu Todesfällen, die nicht in der Presse diskutiert wurden. die aber wohl sich gelegentlich in Gerichtsverfahren, in Polizeiakten oder in Stasi-Akten wiederfinden. Das ist ja sozusagen jetzt rekonstruktionstechnisch eine interessante Aufgabe, wie man sozusagen überhaupt da rankommt an dieses Material und wie man sowas wie ja, wahrscheinliche oder wahre Verhältnisse sozusagen rekonstruiert. Und ich fand das bei Ihrem Buch tatsächlich ein bisschen mühsam. Ich hätte mir gerne so eine Proseminar-ähnliche Einführung, wie geht man mit diesen und jenen Quellen um, da gewünscht. Denn Sie führen sie, wenn ich so sagen darf, eher anekdotisch ein. Also Sie kommen dann im Einzelfall, weil Sie häufig Einzelfälle diskutieren, da kontextualisieren Sie das und diskutieren hin und her. Und da Sie ja immer auch versuchen, eine Wertung sozusagen abzustreiten oder zu entkräften, ist mir das als Leser mit einer Westsozialisation, vielleicht muss ich das in dem Fall dazu sagen, nicht ganz klar geworden, wie Sie das Verhältnis für sich selber in Ihrer Forschungsarbeit gestalten zwischen den offiziellen Akten, auch offiziellen Verlautbarungen von Botschaftern, von Politikern einerseits und anderen Quellen, die für meine Begriffe, entschuldigen Sie, aber nicht so dolle vorkommen, wie das mal versprochen wurde, nämlich die Quellen, wo die Mosambikaner selber sprechen oder wo ihre Stimme in irgendeiner Form aufkommt. Also dieses Verhältnis zwischen, vielleicht muss ich die Frage mal irgendwie schärfen, also das Verhältnis zwischen den offiziellen Quellen, die ja auch Zwecke erfüllen, und den biografischen oder autobiografischen Zeugnissen, die ja auch Zwecke erfüllen. Ja, also wie wägt man das ab? Kann man die eigentlich gegeneinander ins Feld führen? Denn Sie sagen ja, daran hänge ich mich jetzt auf und daher begründet sich meine Frage, Sie sagen ja, dass die sonstige Berichterstattung oder Darstellung, und da würde ich nach dem, was ich bei Ihnen gelesen habe, durchaus mitgehen, das alles nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt, was man da an Quellen überhaupt finden kann.
Ja, ich verweise nochmal darauf, dass man als Historiker, wenn man Aussagen macht aufgrund von Fakten, von Belegen, die man gefunden hat, das ist immer versucht gegenzuchecken. Und da, wo zum Beispiel Quellen aus Mosambik nicht zur Verfügung stand, und ich muss dazu sagen, offizielle Quellen aus Maputo, aus den Archiven des zuständigen Ministerien in Maputo stehen mir nicht oder standen mir, aber auch keinem anderen Forscher zur Verfügung, muss man sich auf das beschränken, was vorhanden ist. Und ich habe mich bemüht, und deshalb ist das Buch ja auch so umfangreich geworden, irgendwelche Aussagen, die ich da getroffen habe, mit verschiedenen Quellen zu belegen. Und ich, was Sie zum Anfang gesagt haben, natürlich stimmt es, dass über diese Vorfälle nicht republikweit berichtet wurde. Aber, das habe ich an dem Buch deutlich gemacht, an dem einen Todesfall in Stassfurt, man kann doch so etwas nicht verheimlichen. Das wurde in der damaligen DDR republikweit, wie gesagt, überhaupt nicht in den überregionalen Zeitungen thematisiert, aber in der Region. Zeigen Sie mir aber andererseits mal einen Fall, ein Gewaltverbrechen, das in der DDR stattgefunden hat, was in der überregionalen Presse thematisiert worden ist. Wenn ich mich recht entsinne, gab es nur in der Wochenpost einmal in der Woche irgendeinen Bericht über einen Kriminalfall. Ansonsten war das nicht Tradition in der DDR-Presse, das kann man schlecht finden, das kann man kritisieren, aber es ist einfach Fakt. Man hat darüber nicht berichtet, hat aber eben vor Ort die Leute darüber informiert. Und wen alles kann man alles in dem Buch nachlesen, muss ich jetzt nicht wiederholen.
Was ich an diesem Buch wichtig finde, ist, dass man einen Einblick bekommt in diese Zeit, in den Umgang mit den mosambikanischen und Vertragsarbeitern und auch mit anderen, in den Alltag, also wie miteinander umgegangen worden ist. Und bevor wir jetzt irgendwie über die Methoden oder Quellen und dergleichen weiterreden, würde ich erstmal Sie bitten, nochmal, ich glaube, Sie haben 4 Etappen irgendwie der Vertragsarbeit aufgelistet, wie sich sozusagen die Vertragsarbeit der Mosambikaner von 1979 mit dem Vertrag mit Mosambik bis in die 90er Jahre hinein gestaltet hat. Da gab es ja auch sehr unterschiedliche Entwicklungen, gerade zum Ende der DDR dann auch. Vielleicht bekommt man da auch noch ein näheres Gespür dafür, was da eigentlich los war und warum sozusagen die These, weshalb jetzt auch die AG Postkolonial hier da ist, wieso sozusagen, das ist ja eine der wichtigen Thesen in diesem Buch, der Rechtsextremismus, der sozusagen den DDR-Bürgern oder dem Staat unterstellt wird, für Sie erst genau in der Wendezeit begonnen hat.
Das Letzte, was Sie jetzt gesagt haben, habe ich nicht geschrieben. Das müssen Sie schon konkretisieren. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mich konzentriert. Mit Absicht habe ich an ein oder zwei Stellen gesagt, es ist nicht das Thema meines Buchs gewesen, sich mit dem Rechtsextremismus in der DDR zu befassen. Dafür gibt es genügend Literatur und auch gute Literatur. Ich habe mich hier in Bezug auf die Mosambikaner und den angeblichen Rassismus, den es gegeben haben soll, beschäftigt. Die einzige Kritik, und insofern muss ich noch mal was sagen zur Einführung, für mich ist neu, dass ich umstritten bin. Das einzige Kritik, an die in diesem Buch bisher gekommen ist, war gewesen, dass das Thema das gescheiterte Experiment heißt. Weil die Mosambikaner der Meinung sind, es ist nicht gescheitert, sie haben Erfolg gehabt und es war ein Experiment zwar, ja, aber das haben sie gut gefunden, dafür haben sie sich oder dadurch haben sie überlebt. Warum, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Gescheitertes Experiment deshalb, weil es damals die Überlegung gewesen war, 1979 etwas anzustoßen in der Entwicklungspolitik. In der DDR gab es ja keine Entwicklungspolitik, ist ja dann Solidarität. Aber das war damals die Idee, einen um die oder gerade in den Unabhängigkeit entlassenen, total verarmten Land, was infrastrukturell vollkommen da niederlag, wo Hunderttausende auf der Flucht waren, wo es, glaube ich, 1 oder 1,2 Millionen Todesfälle gegeben hat in dem Befreiungskampf, diesem Land zu helfen. Und da hat sich die mosambikanische Regierung an die DDR gewandt, weil die DDR vorher schon in dem Befreiungskampf von den Mosambikanern diesen Befreiungskampf unterstützt hat, gab es also schon Verbindungen und daraufhin wurde die DDR gebeten, ein Teil der arbeitslosen Jugendlichen, die es dort nach dem Kriegswirren gegeben hat, in die DDR zu holen. Und da war dann die Frage, ja, was macht man mit denen? Und da haben die mosambikanischen Vertragspartner gesagt, ist alles nachzulesen, wir wollen nur, dass unsere Leute weg sind, wir können sie nicht ernähren. Und daraufhin hat die DDR gesagt, okay, dann schickt sie, dann bilden wir sie aus. Und da haben die Mosambikaner gesagt, nein, sie können auch kommen und zu euch kommen und nur arbeiten. Das hat die DDR abgelehnt und hat gesagt, dann machen wir eine Ausbildung für die mosambikanischen Jugendlichen, das waren ja alles relativ junge Leute, und gleichzeitig wird aber in Mosambik die Industrie vorangebracht, das heißt, es sollen dort Industriebetriebe errichtet werden. Auch heute noch steht in der Nähe von Maputo ein ganzes Werk, was die DDR geschickt hat, noch verpackt in Kisten und Containern, das gar nicht ausgepackt wurde. Und insofern gescheitert, weil diese Industrialisierung nicht stattfinden konnte aufgrund des Bürgerkrieges. Dieser Bürgerkrieg wurde von der RENAMO, einer Rebellenarmee, geführt, das von Südafrika unterstützt wurde. Aber man muss auch sagen, von der Bundesrepublik unterstützt wurde, im Rahmen der NATO, Portugal wurde unterstützt. Und das war natürlich ein weiterer Grund für die DDR, ein politischer Grund, sich dann für die Unterdrückten zu engagieren. Und so sind dann die ersten, nach diesem Besuch von Honecker in Mosambik 1979, der Vertrag abgeschlossen, und so sind die ersten Mosambikaner in die DDR gekommen und haben dort ihre Ausbildung begonnen, war festgelegt worden, Grundbedingungen, die leider dann nicht immer eingehalten wurden, mindestens 6 Klassenschulabschluss, 2 bis 3 Jahre Ausbildung zum Facharbeiter bzw. Teilfacharbeiter, danach noch 2 bis 3 Jahre Arbeit in den Betrieben, um in der Hoffnung, in der Zwischenzeit stehen die Werke in Mosambik, dort arbeiten zu können. Das wurde dann Mitte der 80er Jahre hörte das auf oder ging es zurück. Es gibt Untersuchungen, die belegen, es ist eigentlich alle vertraglichen Bedingungen von der DDR-Seite sind eingehalten worden. Aber Mitte der 80er Jahre hatte sich der Bürgerkrieg so zugespitzt, dass man also sagen, oder die Mosambikaner sagten, wir schaffen es nicht, diese Industrie, die wir ja errichten wollten, wirklich auch auszuführen, damit unsere Leute, die zurückkommen, dort arbeiten können. Und daraufhin gab es Absprachen. Nein, es waren keine Absprachen, ist auch ein falscher Ausdruck. Die mosambikanische Regierung hat Wert darauf gelegt, dass nunmehr, wenngleich die DDR gesagt hat, wir wollen das nicht, dass Mosambikaner geschickt wurden, um mit einem verringerten Ausbildungskonzept trotzdem so weiterzumachen wie bisher in den entsprechenden Betrieben. Jeder Betrieb hatte dann seine Liste, wie viele Leute er dann unterbringen könnte. Und erst nachdem dann die mosambikanische Regierung darum gebeten hat, in Zukunft auch Arbeiter oder junge Leute zu schicken, die nur als Arbeiter sind, ist dann so ab 86, 87 die Ausbildung zurückgegangen. Und dieser Fakt, dass es überhaupt eine Sache war, eine Bitte war der mosambikanischen Regierung, dass es nicht von Anfang an so gewesen ist, wird heutzutage genutzt, um der DDR vorzuwerfen, sie hätte die Leute ausgebeutet und so weiter. Dabei hat die DDR, und wenn ich ja sage DDR, meine ich damit die DDR-Bürger, die haben in welcher Form auch immer Solidarität geübt, haben ihr Geld gegeben, damit diese jungen Leute überleben können und hier ein vernünftiges Leben führen konnten. Und das haben viele Mosambikaner, die in der DDR gewesen sind, als Vertragsarbeiter ja auch gesagt. Und das habe ich auch alles, es geht ja bis hin zu den Aussprüchen, fühlte mich wie im Paradies und so weiter. Und zu den Rassismusvorwürfen nur noch eins, wenn es so Rassismus gegeben hätte, wie gesagt worden ist oder zuweilen immer noch gesagt wird, dann hätten sich nicht 80% derjenigen, die dann zurückgekehrt sind nach Mosambik, weil sie ihren Kontrakt, also die 5 Jahre hinter sich gehabt hätten, wieder gemeldet, dass sie wieder in die DDR zurückkommen dürfen.
Also das finde ich jetzt das werden wir sicher nachher diskutieren, bin ich auch sehr dafür. Ich würde noch mal sagen, dass ich da noch ein Aufklärungsbedürfnis habe bei Ihrem Buch. Also das war jetzt sehr wichtig, dass Sie gesagt haben, dass Sie gewissermaßen die Besonderheit der mosambikanischen Menschen in der DDR und ihrer Heimatsituation und so weiter aufgezeigt haben. Was mir tatsächlich lange gefehlt hat, ist ein bisschen eine Schilderung, des Alltagslebens oder also ein vergleichender Blick. Nun, jetzt haben Sie 700 Seiten über die Mosambikaner geschrieben, Sie erwähnen die Vietnamesen und andere, auch was die vertragliche Situation angeht und so weiter. Aber trotzdem darf ich einfach mal anmelden, dass mich das interessiert hätte. Erstens mal, wie viele sind das? In welchem Zeitraum? Wo haben die überall gelebt? Wie ist die geografische Verteilung? Das kommt alles erst auf Seite 257. Ich habe es gerade erst nachgelesen. Das ist relativ spät. Sie arbeiten auch weder mit Karten noch mit Tabellen. Das ist nicht Ihr Stil. Sie argumentieren die ganze Zeit und bringen die Informationen, wenn sie im Argument nützlich ist. Das habe ich dann zu akzeptieren gelernt. Liest ja auch irgendwie einigermaßen spannend. Und trotzdem will ich jetzt einfach noch mal nachfragen, sind die Mosambikaner jetzt auch für Sie jetzt nicht nur, weil das Ihr Spezial oder weil das Ihr Kenntnisgebiet ist, ist das eine besondere Gruppe oder kann man sie durchaus in vielen, vielen anderen vergleichen, was das Leben in der DDR angeht, mit anderen Gruppen? Ich weiß das einfach nicht.
Naja, man muss dann wirklich von Anfang an anfangen. Also zunächst
in den 80er Jahren.
Zunächst die Tabellen und so weiter, Statistiken, die sind alle im Anhang. Die finden Sie alle im Anhang. Die Mosambikaner, wie gesagt, kamen 79. Die ersten Vertragsarbeiter, die in der DDR gekommen sind, kamen aus Algerien. Das war Anfang der 60er Jahre. Und danach dann, weil ihr Arbeitskräfte gefehlt haben, wurden sie aus Polen und Ungarn angeworben. Angeworben ist auch der falsche Ausdruck, das verbindet wieder
vielleicht zu den nicht die ganze Geschichte, sondern tatsächlich so die Situation der 80er Jahre, die ja für Ihr Buch zentral ist,
ja,
wie sich das verteilt.
Ja, ja. Also die Vertragsarbeiter, ich bleibe jetzt bei den Mosambikanern, waren über die gesamte DDR verbreitet, also im Einsatz. Sie waren bei den Betrieben, die Betriebe und Kombinate waren dafür zuständig. Sie mussten für die Ausstattung sorgen. Es gab Vorgaben, wie viel Quadratmeter Wohnraum, Verdienstmöglichkeiten und so weiter. Natürlich, da wo die Industrie ist, im Süden, also auch denke ich hier in der Gegend von Sachsen, waren viel mehr als im heutigen Mecklenburg-Vorpommern untergebracht oder eingesetzt, aber auch dort gab es Mosambikaner, die dann in der Landwirtschaft irgendeinen Beruf erlernt haben. Es gibt die Statistiken, die da drin sind, das zeigt, dass etwa über 80 Berufen, die Mosambikaner ausgebildet wurden. Gemacht haben sie alles, vom Bäcker bis zum Gabelstaplerfahrer oder wie auch immer. Es gibt einzelne Beispiele, die ich dann auch genannt habe, die dann auch nebenbei noch gelernt haben und dann auch ein Studium noch in der DDR angenommen haben. Aber einer der Vorwürfe gegen die DDR ist ja, die wurden in die DDR gelockt mit der Begründung, sie könnten hier studieren und mussten arbeiten. So heißt, glaube ich, auch irgendein Aufsatz. Was natürlich was überhaupt nicht zutreffend ist, weil wer kann in irgendeinem Land studieren mit einer 6-Klassen-Schulabbildung? Die Grundschulausbildung in Mosambik betraf 6 Jahre. Und wenn man die Leute vom Staatssekretariat für Arbeit und Löhne, die dafür zu DDR-Zeiten zuständig waren, fragt, werden sie erfahren, dass es große Probleme gegeben hat, diese 6-Klassen-Schüler überhaupt zu bekommen. Oder es wurden andere geschickt, sagen wir das anders herum. Und ja.
Aber das bedeutet schon, ich bin ein bisschen als Leser dieses Buches mit sehr, sehr vielen Anekdoten, die ich mir selber zum Bild zusammenfügen muss, alleine gelassen. Ich kriege Erzählungen von Mosambikanern, die sagen, dass es ihnen gut geht und dass sie schöne Erfahrungen gemacht haben. Ich kriege Erzählungen auch von DDR-Bürgern, die das ähnlich sagen. Ich kriege ein bisschen MSS und Polizeiberichte, dass es schon auch Konflikte gab und dass es auch mal Rangeleien gab und dass so etwas vorkam. Aber das Ganze schließt sich mir nicht zu einem Bild zusammen. Ist ja auch jetzt methodisch schwierig. Sind ja schwierige Quellen, die alle interpretiert werden müssen. Dieses Bild, was man dann, ich sage jetzt mal bruchstückhaft, da aus diesem Buch rekonstruiert, könnte man das für andere Gruppen von Vertragsarbeitern auch machen? Würde das dasselbe geben oder gäbe es da große Unterschiede? Vielleicht so mal gefragt.
Ja, es gibt von den Vertragsarbeitern aus Algerien, vor allen Dingen aus Vietnam, eine ganze Reihe von Studien bereits, aber auch aus den Ländern selber. Also es gibt Algerier und es gibt Vietnamesen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber von mosambikanischer Seite kenne ich keinen einzigen mosambikanischen Kollegen, der sich damit beschäftigt. Zu Ihrer Frage. Kann ich nicht folgen, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen. Fast ein Viertel des Buches am Anfang habe ich mich beschäftigt mit der Darstellung der Zusammenarbeit zwischen DDR und Mosambik. Wieso, warum, wie viel, auf welcher Grundlage. Und dann sind natürlich dann auch die einzelnen Beispiele dazugekommen. Ich habe aber nicht nur die positiven Verlautbarungen der Mosambikaner genommen, sondern auch die ganze Sache zum Teil kritisch gesehen haben, dass das weniger sind als die das positiv gesehen haben, dafür kann ich nichts.
Dann frage ich nochmal nach der Motivation des Buches. Sie sind dankenswerterweise schon auf den Titel eingegangen, da hätte ich sonst danach gefragt, warum das gescheiterte Experiment heißt. Die Motivation, Bettina hat es am Anfang gesagt, ist sicher doppelt. Einmal sozusagen faktenorientiert eine Geschichte zu rekonstruieren, die so in dieser Breite noch nicht rekonstruiert ist, aber auch deutlich erkennbar ein polemisches Argument damit zu entwickeln, dass andere Darstellungen da in die Irre gehen. Und diese anderen Darstellungen haben auch viel damit zu tun, wie man über die DDR urteilt. Jetzt frage ich einfach mal bei Ihnen selber nach, was war denn zuerst da? Der Wille, endlich mal eine Geschichte zu erzählen und die richtig darzustellen? Oder sozusagen der Wille, in Ihrer Sicht verfälschende Gemeindarstellungen zu kritisieren? Weil ich kann das tatsächlich bei Ihren auch anderen Schriften nicht so richtig auseinanderhalten. Vielleicht ist ja beides. dabei gewesen?
Man muss ja zur Kenntnis nehmen, dass ich eigentlich ja wissenschaftlich in der Kolonialgeschichte zu Hause bin. Und Missionsgeschichte natürlich auch. Und da beschäftige ich mich ja demzufolge hauptsächlich mit dem 19. Jahrhundert. Und dass ich mich entschlossen habe, dieses Buch zu machen, ist, hatte ich schon erwähnt, darauf zurückzuführen, dass ich mit Mosambikanern, mit ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeitern bekannt bin, die mir ihr Leid geklagt haben, in welche Opferrolle sie hier hinein interpretiert werden in der Vergangenheit. Und sie können sich nicht äußern, sie wissen nicht, wie sie sich äußern sollen, und haben mich dann gebeten, das mal näher zu untersuchen. Und so ist mein erstes Buch, was ich darüber geschrieben habe, zustande gekommen. Mit zwei Kollegen haben wir es herausgegeben. Und da haben wir hauptsächlich die Mosambikaner selbst zu Wort kommen lassen, soweit es möglich war. Und ist dann einfach so entstanden, die Idee. Ja.
Also in vielen kann ich deine Einschätzung nicht teilen. Also für mich ist tatsächlich ein Erinnerungsbild entstanden. Also ich kenne das noch. Also die Leute, die in der Stadt waren und sei es die Vietnamesen, die Jeans genäht haben oder auch die Mosambikaner. Also ist mir noch im Stadtbild bekannt, halt auch wenn ich selber keinen Kontakt hatte. Das wäre sozusagen natürlich ist auch so ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird. Also die Ghettoisierung, in Anführungsstrichen, die Kasernierung der ausländischen Vertragsarbeiter wird ja immer wieder sozusagen als westdeutsches Argument immer kritisiert halt, ne? Also es wird ja generell also gegen die Überformung angeschrieben halt in diesem ganzen Buch halt, ne? Also und jetzt wird sozusagen aus den Erfahrungen heraus trauen sich offenbar die DDR-Bürger jetzt auch mal ihre Sicht wieder der Dinge irgendwie zu nennen halt. Also deswegen finde ich das wichtig halt. Also es ist sozusagen ein Baustein, ohne vielleicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Also deswegen finde ich das Buch wichtig. Gleichwohl will ich nochmal auf den Titel jetzt nur das zu dir halt. Na, da gibt es offenbar unterschiedliche Sichtweisen. Der Titel, das gescheiterte Experiment, erstmal fand ich Experiment merkwürdig, also in Bezug auf Menschen, aber wie dem auch sei, gibt es ja die Mad Germans oder Mad Germanes, wie auch immer man das aussprechen mag, Leute, die sich jetzt, also die jeden Mittwoch seit, weiß ich nicht, 2004 demonstrieren in Maputo und für ihr Geld, was sie nicht bekommen haben, demonstrieren, weil sie auch einen schlechten Stand haben, können sie zu diesen Leuten. Es sind wohl 15 oder 16.000 Leute, die wohl zu dieser organisierten Gruppe der Mad Germans gehört. Können Sie dazu ein bisschen mehr sagen, ehe ich das hier tue?
Ja, fange ich mit der letzten Frage an. Ich glaube nicht, dass es noch 16.000 sind, die dazugehören, denn 16.000 war die Zahl der Mosambikaner, die 1989/90 in der DDR gewesen sind. Da sind einige von abgesprungen, ein Teil ist hier in Deutschland, ein Großteil ist auch nach Portugal gegangen. Also das weiß ich nicht. Aber sie existieren noch und sie protestieren in der Tat jede Woche dafür, oder dagegen, dass ihnen ihr Geld vorenthalten wird. Nun muss man sagen, dass die Mosambikaner, die Vertragsarbeiter, wie auch allgemein, wer sich ein bisschen mit DDR-Geschichte auskennt und wer dazu irgendwie was sagt zu diesem Thema, sollte auch wissen, wie die DDR-Verhältnisse gewesen sind, haben Arbeiter mehr verdient als Intelligenz in der Regel. Und ich habe einige Beispiele auch in dem Buch ja drin, was so die mosambikanischen Vertragsarbeiter verdient haben oder überhaupt die Vertragsarbeiter verdient haben. Die haben also mehr bekommen als der zuständige im Staatssekretariat zum Teil, als Ärzte und so weiter, habe ich alles dort statistisch mit genannt. Und das Problem ist aber, dass ein Teil dieses Geldes, was verdient wurde, das war kein Aushandeln zwischen Betrieb und Personen, sondern es war Teil des Staatsvertrages, wurde ein Teil des Lohnes, zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 40-60% wurden gleich vom Betrieb her überwiesen an die Staatsbank nach Maputo. Das war aber nicht, wie es irrigerweise immer noch angenommen wird, zum Teil ist denen dann verloren gegangen und damit wurden irgendwelche Waffen bezahlt oder was weiß ich, sondern dieses Geld wurde in Maputo aufbewahrt und wenn die Vertragsarbeiter nach ihren 4-5 Jahren zurückgekommen sind, hatten sie eine Bescheinigung ihrer Betriebe und dann ist ihnen in der Landeswährung dieses Geld ausgezahlt worden. Bis zu dem Zeitpunkt 1990, als aufgrund des deutschen Einigungsvertrages die Mosambikaner zurückgeschickt wurden. Sie haben alle ihre Bescheinigungen gehabt, wie viel Geld von ihrem Lohn einbehalten worden ist, hatten diese Bescheinigung dabei, als sie ankamen auf dem Flughafen. Und im Flughafen waren Beamte des Arbeitsministeriums, haben sie einkassiert. In gutem Glauben hat man diese Papiere weggegeben und damit war keine Möglichkeit mehr nachzuweisen, dass sie wirklich da noch Geld bekommen müssten von der mosambikanischen Regierung. Das ist jetzt nicht irgendeine Vermutung, die ich gemacht habe, sondern vor ungefähr 10 Jahren hat der gesamtdeutsche Botschafter in Maputo sich dieses Themas angenommen. Ich habe ihn dann auch noch mal extra interviewt und er hat eben festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Die DDR schuldet den Mosambikanern also keine Mark. Es ist alles, oder Euro sagt man ja heute, es ist alles ausgezahlt worden. Und das Problem ist aber, dass es Korruption in Mosambik gibt und dieses Geld quasi verschwunden ist. Die Frage, die ich mir lediglich stelle, ist, warum könnte man nicht versuchen, über die Betriebe, die damals diese Bescheinigungen ausgestellt hat, nochmal versuchen, diese müssen ja Kopien oder so da sein, dass man da nochmal versucht, daran zu kommen. Aber das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass die meisten Betriebe ja abgewickelt wurden und die Archive sind einfach irgendwo verschwunden, ist nicht mehr vorhanden. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, um da nochmal anzusetzen, damit da Gerechtigkeit herrscht. Aber dazu. Nur zum Anfang, was Sie gesagt haben, mit dieser kasernierten Unterbringung und Ghettoisierung. Also wenn es sowas gegeben hat, dann muss ich mich outen. Dann war ich auch in einem Ghetto, war ich auch kaserniert, denn ich habe auch in einem Studentenwohnheim gewohnt und Millionen oder Hunderttausende andere DDR-Bürger auch im Arbeiterwohnheim oder im Studentenwohnheim, wo pro Person 4 Quadratmeter zugemessen waren und die sind immer eingehalten worden. Es gibt Studien aus dem Jahre 1990, 91 von BIS, das ist eine politikwissenschaftliche Organisation in Berlin. Die haben Befragungen durchgeführt und haben festgestellt, dass über 70% der Mosambikaner mit dem Lebensraum, den sie zur Verfügung hatten, einverstanden waren, das als sehr gut empfunden haben. Es gab Leute natürlich dann, als die Möglichkeit bestand, anderen Wohnraum zu bekommen, die raus wollten, die sich also in Wohnungen wollten. Alles sehr verständlich, aber insgesamt gab es zu diesem Zeitpunkt und vorher auch keine große Kritik. Die Kritik, dass es sowas gegeben hat, die ist dann erst 1991, 92 entstanden.
Bevor wir jetzt das Mikro langsam in die Runde geben, wie wir das immer machen, nach einer Dreiviertelstunde etwa, wo wir geredet haben, jetzt haben Sie dann gleich die Möglichkeit, möchte ich nochmal auf das Thema Solidarität zu sprechen kommen. Das scheint ja irgendwie ein anderes Konzept gewesen zu sein, offenbar in der DDR. Kann man das wirklich, also ich kenne das ja noch, also die Solidarität wurde ja vor allen Dingen mit den Ländern geübt, die auf der Landkarte zumindest gelb waren. Später waren sie dann rosa, neben den roten und blauen. Also rot waren die sozialistischen Länder, blau die kapitalistischen Länder, glaube ich. Im Atlas war immer so ein. Und dann wurde mit den Ländern, von denen man erhoffte, dass sie auch einen marxistisch-leninistischen Weg einschlagen wollen, mit denen wurde vor allen Dingen Solidarität geübt. so schreiben Sie das auch in dem Buch. Die Frage stellt sich, wo ist die Solidarität mit der Wende hingegangen? Also wie sind die Verbindungen weiter bestehen, blieben die weiter bestehen? Oder wieso kippte das vor allen Dingen halt? Also das ist ja immer die große Frage. Warum ist im Osten jetzt so viel neofaschistische rechte Tendenzen und so weiter anders als in anderen Bundesländern zu erleben? Und das ist ja immer so ein Knackpunkt, auch in Ihrem Buch, glaube ich, gelesen zu haben.
Naja, definitiv habe ich mich mit diesem Thema da nicht mehr beschäftigt, denn das war schon in der Nachwendezeit, in der Nach-DDR-Zeit. Aber ich habe da ein Kapitel drin über die Enttäuschung, die in der ostdeutschen Bevölkerung stattgefunden hat. Was aus der Solidarität geworden ist, da haben wir ja hier zwei kompetente Zeitzeugen, die viel besser wissen, was heute noch in Bezug auf Mosambik läuft. Und das geht ja so weit, wie ich mir heute noch mal habe bestätigen lassen, dass dort, wo die DDR sehr stark in der Bergbau gewesen ist, also Solidaritätsleistungen dort vollbracht hat, die dann mit der Wende abgeschlossen waren, dass jetzt also die Bergakademie in Freiberg jetzt wieder anfängt, dort, wo sie aufgehört haben, weiterzumachen. Es gibt den deutsch-mosambikanischen Gesellschaft und so weiter. Es gibt noch das SODI, also das mit 17 Projekten in Mosambik. Es gibt noch das Solidaritätskomitee, also das ehemalige Solidaritätskomitee heißt jetzt SODI. Die machen da auch noch weiter. Es gibt auch kleinere Organisationen, auch kirchliche Organisationen, die da nach wie vor noch in der Projektarbeit beteiligt sind. Also es hat irgendwas hat schon gefruchtet, und wie der Titel des Buches heißt, was ich erwähnt habe, was da Matthias Voss herausgegeben hat, wir haben Spuren hinterlassen, sind also nicht nur Spuren, die nachweisbar sind, die in Mosambik existieren, sondern eben auch in der ostdeutschen Bevölkerung. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich aber jetzt vergessen.
So, gibt es schon Fragen?
Kommentare. Ja, ich würde, glaube ich, an den Anfang der Diskussion kurz zurück, und zwar zu den Quellen. Und ich würde da, glaube ich, die Frage erweitern, die Ulrich schon gestellt hat. Mir leuchtet es überhaupt nicht ein, Stasi-Unterlagen als Fakten zu nehmen. Also ich habe mich lange Zeit mal mit Homosexualität in der DDR beschäftigt, und alles, was man da liest, überschneidet sich in Upmade-Stories, in Erzählungen, die Rechtfertigungsstrukturen beinhalten, die also alles andere als Faktendarstellung sind. Und da interessiert mich dann schon, wie Sie als Historiker, der ja anscheinend sehr viel Wert darauf legt, irgendwie Fakten irgendwie ernst zu nehmen, da so naiv sein kann.
Also ich habe mich mit dem Thema Homosexualität nicht befasst, habe dazu auch keine Akte gesehen oder angeschaut in der BSTU. Aber entweder Sie nehmen Akten ernst oder Sie nehmen Akten nicht ernst. Dann brauchen Sie keine Geschichtswissenschaft zu studieren oder Geschichtswissenschaft machen. Wenn Sie nichts anderes zur Verfügung haben, müssen Sie eben auf die schriftlichen Überlieferungen zurückgreifen. Und das ist hier in diesem Falle zum großen Teil, ich habe schon gesagt, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil Unterlagen des Geheimdienstes der DDR. Aufgrund der Fakten- oder Aktenlage sind Hunderte und Tausende Menschen wegen angeblicher oder wirklicher Zusammenarbeit mit der Stasi entlassen worden. Da hat man die Akten ernst genommen. Man sollte sie auch dort ernst nehmen, wo man weiß, dass es keinen Grund gab. Und ich habe schon mal gesagt, es gibt keinen Geheimdienst, der sich oder seine Vorgesetzten belügt. Das wäre ein Todesurteil für den Geheimdienst und ein Todesurteil für den Mitarbeiter, der so etwas macht.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Also es gibt doch unglaublich viele Zeitzeugen, die belegen können, dass sie die Stasi belogen haben in ihren Berichten. Also da brauchen wir bei Christa Wolf nicht mal irgendwie reingucken, die irgendwie nicht mal irgendwie gemerkt hat, dass sie irgendwie instrumentalisiert wurde für sowas. Ich kann jetzt irgendwie auch für irgendeinen Geheimdienst sagen und irgendwie einen Zettel schreiben, war ein wunderschöner Abend. Das landet dann irgendwie in irgendeinem Dokument und irgendwie der nächste Historiker kommt an und sagt, das war ein wunderschöner schöner Abend. Das ist ja wirklich, also es ärgert mich tatsächlich, dass man das überhaupt angibt. Wir haben irgendwie etliche Berichte von heutigen Verfassungsmitarbeitern, die Geschichten dem Verfassungsschutz melden, die auch hinten und vorne nicht stimmen. Also das ist doch eine völlig falsche Annahme zu sagen, ein Geheimdienstmitarbeiter oder vor allen Dingen inoffizielle Mitarbeiter, die gar nicht fest angestellt sind in irgendeiner Art und Weise, die unter Druck gesetzt werden, die irgendwie erpresst werden, die, keine Ahnung, die Geschichten sind ja irgendwie lang genug, dass die objektive Informationen weitergeben. Das ist doch völliger Blödsinn.
Ja. Entschuldigung, aber Sie haben bestimmt nicht Geschichte studiert, sonst wüssten Sie, dass es also doch ein bisschen Unterschiede gibt es gibt Unterschiede zwischen persönlichen Berichten und den Zusammenfassungen. Und ich beziehe mich nicht auf irgendwelche denunziatorischen Berichte, die auch in der BSTU vorhanden sind. Das sind individuelle Sachen, das habe ich anfangs auch gesagt, da muss man vorsichtig mit umgehen oder eigentlich die nicht, muss man nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen. Und soweit ich weiß, habe ich in diesem Buch keine einzige von diesen Quellen verwendet. Ich weiß nicht, worauf Sie Ihre Weisheiten ziehen, aber in der BSDU sind Unterlagen, die also dreifach gestaffelt sind. Es gab eine Auswertungskommission oder wie es das sich da nannte. Die haben dann das zusammengefasst und so weiter. Und Sie müssen eins, dürfen Sie nicht vergessen. In der DDR war alles ideologisiert. Und wenn man dort irgendeiner, ob es nun irgendein Betriebs- oder Schuldirektor ist oder ob das Polizist oder Stasi-Leute gewesen sind. Man darf die Rolle der Ideologie nicht unterschätzen. Sie haben sich nicht getraut, in solchem Falle etwas zu fälschen. Wenn Sie einen Beleg dafür haben, dass irgendwas gefälscht wurde, Gott, dann würde ich mich freuen. Ich gebe Ihnen meine Adresse, dann schicken Sie mir das.
Das ist keine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Ihr Argument vorhin, dass es in der DDR keinen Rassismus gab, weil viele der Mosambikaner ja zurückkommen wollten, sagt, glaube ich, sehr wenig über die Lage in der DDR aus oder den Rassismus, den es hier angeblich nicht gab, sondern sehr viel mehr über die Lage in Mosambik.
Ich würde mich da anschließen und zwar mit zwei Anmerkungen/Fragen. Das eine ist, Rassismus zu leugnen in einer Gesellschaft ist, finde ich, Quatsch und das zeugt von einem sehr verkürzten Rassismusverständnis. Deswegen würde ich gerne wissen oder sollten Sie sich mal überlegen, wie Ihr Rassismusverständnis funktioniert und dass das eventuell sehr verkürzt sein könnte. Und das Zweite, was soll ich noch sagen? Ja, nix. Also das ist sinnlos und genau, die anschließende Frage wäre, warum, wo kommt die Motivation her, zu beweisen, dass man nicht rassistisch ist, anstatt darüber nachzudenken, in was für Strukturen man lebt, die einen eventuell aus bestimmten Gründen privilegieren oder benachteiligen. Das finde ich eine sehr eigenartige Motivation.
Ja, zunächst muss ich fragen, auf welche Rassismusdefinition beziehen Sie sich denn da? Es gibt ja verschiedene.
Ich habe ja Sie gefragt nach Ihrer, weil Sie haben sagen, es gibt keinen Rassismus, dann müssen Sie ja eine Vorstellung davon haben, was Rassismus ist.
Ja, natürlich. Müssen Sie das Buch lesen, steht alles drin.
Ich glaube, ich möchte ich, nicht.
Ja, das wäre aber sicherlich nützlich für Sie.
Herablassend sein Sie, ist nicht cool.
Ja, was Sie sagen, auch nicht. Also, ich sage Rassismus kann es in der DDR nicht gegeben haben. Aus dem ganz einfachen, erstmal zuhören. Rassismus, also muss, wie Kolonialismus, wie Sozialismus, wie Kapitalismus, ist eine Bezeichnung für ein System. Und das System wird durch Netzwerke, durch Veröffentlichungen, durch Gerichtsentscheide und so weiter bestimmt. Bitte? Wie in Südafrika. Ja, ja, klar, wie in Südafrika. Und wenn man... Und so etwas hat es nicht gegeben. Ich habe meinen Studenten mal gesagt, jeder von mir kriegt 50 Euro, der mir einen schriftlichen Beleg dafür bringt, dass... lassen Sie mich doch mal ausreden, Sie müssen doch mal zuhören. Es gibt so etwas nicht. Wenn es sowas gegeben hätte, was ich aber nicht bestreite und was ich auch hier gesagt habe, ist, es gab natürlich rassistische Ressentiments. Das kann man von einem Volk, was gerade aus der Nazi-Diktatur gekommen ist, natürlich, gab es natürlich Rassisten dort. Ist doch logisch. Oder Leute, die rassistischen Ideologien anhingen. Aber sagen Sie mir irgendwo ein Buch, eine Literatur, einen Aufsatz, ein Gerichtsurteil, wo Sie sagen, das war staatlich oder
es sind Erfahrungen von Menschen, die in der DDR gelebt haben. Und hier wurde angekündigt, dass Sie diesen Menschen, diesen mosambikanischen Gastarbeitern im Nachhinein noch eine Stimme geben wollen. Was Sie aber machen, ist einfach nur Rassismus zu leugnen, was rassistisch ist. Und wenn Sie in der DDR gelebt haben, dann gab es da auf jeden Fall Rassismus.
Wenn Sie da gelebt haben, dann müssen Sie es ja wissen, nicht? Aber Moment, das stimmt nicht. Das war nach 1990.
Ja, und deswegen zählt es nicht dazu. Das ist alles, was danach passiert ist, zählt nicht dazu, obwohl das in dieser ganzen Zeit aufgebaut wurde. Nur die Mauer ist gefallen und der Rassismus danach hat nichts mehr mit der DDR zu tun.
Wir lassen vielleicht das Mikrofon ein bisschen rum.
Ja, Sie haben ja, um an dem Punkt zu bleiben, gesagt, Rassismus gab es nicht in der DDR. Das ist auch relativ richtig, zumindest formal. Die DDR hat es ja geschafft, in der eigenen Verfassung zu behaupten, schon in den 50er Jahren, dass die Wurzeln des Rassismus und alle Übel des Naziregimes ausgerottet seien. Die Schaffung der strafrechtlichen Kategorie des Rowdytums spielt da natürlich auch mit rein, die rassistische Straftaten ihrer politischen Grundlage entzogen hat und somit als unpolitische Verbrechen dastanden. Das nur als Statement dazu.
Hier vorne gibt es noch mehrere. Ja, wer zuerst?
Ja. Okay, ich bleibe nicht bei dieser Thema, aber ich wollte nur dazu eine Frage stellen, dass wenn Sie schon ein Studio gemacht haben, dieses gescheiterte Experiment, ne, da wollte ich nur wissen, ab wann das ja festgestellt wurde an Ihre Studien, wann diese gescheiterten Experimente festgestellt wurden, wenn Sie das ja ein Studio gemacht haben. Und das Zweite ist, dass ich wollte nur sagen, dass ja die Verträge damals, da war zwischen die Städte gemacht, das heißt ja DDR und Mosambik, das hatte mit den Leuten, die hier waren, nichts zu tun. Die Leute wurden dort ja von den Regierungen selbst rekrutiert. Das heißt, hatte das mit diesen Verträgen nichts zu tun. Die Verträge werden zwischen Regierung gemacht, da die Leute kamen hier, ohne zu wissen, was sie zu tun haben. Die wurde erst gesagt, dass sie hier Ausbildung bekommen, aber das war keine Ausbildung.
Geht das? Ja. Ich stehe auch mal auf, weil meine Worte sind jetzt ein bisschen gerichtet an die Jugendlichen, die hier unter uns sind. Und ich will aber keine, was lachst du da? Verstehe ich jetzt gar nicht, aber lass mich mal weiterreden. Das ist so ein bisschen eine Jugendliche, die jetzt hier, so wie wir früher. Nein, ich habe gesagt, keine Konfrontation. Sie tigert heute durch Leipzig, wie wir es vor 50 Jahren gemacht haben. Ich bin 1963 hierher gekommen als Student und habe Leipzig unglaublich genossen. Aus den Thüringer Tälern, wo wirklich nicht viel los war, war das toll hier in Leipzig. Und ich bin da als Student auch mit den gleichen Studenten, die aus dem Ausland hier waren, groß geworden. Wir haben 5 Jahre zusammen studiert und wir haben auch abends in der Stadt viel also zusammen gemacht. Und ich höre hier so auch eine Kritik durch den Co-Kommentator, dass, dass sozusagen die Kritik angesetzt wird an denen, die damals als Studenten hierher gekommen sind, aus Mosambik, aus Kuba, aus Vietnam und wo überall her. Die sind ja kaserniert worden und ich, also ich habe jetzt seit kurzer Zeit eine neue Partnerin, aber jetzt nicht so fest, sondern eben wir freuen uns, dass wir uns treffen und austauschen können, die aus dem Westen kommen. Das ist ja für mich sehr interessant auch. Und da geht es dann immer, naja, ihr habt doch keinen Kontakt gehabt mit diesen Ausländern. Und das nur zu diesem Argument, dass wir ja keine Ausländer kannten. Das ist also ein unglaublicher Blödsinn, weil ich bin ja mit denen hier aufgewachsen, während vieler Jahre Studium. Und also das war schon ganz gut. Ich bin selbst damals international auch tätig gewesen und habe auch im Ausland viel gearbeitet. Und ich möchte mal noch ein Beispiel, das, was für eine Krisenleistung war. In Mosambik gibt es also Fabriken, die aufgebaut worden sind. Es gibt das auch in Vietnam. Und die Kubaner waren noch die fröhlichsten Leute von allen. Wir kannten die doch alle. Wir sind doch nicht irgendwie. Und jetzt zu sagen, der heutige Rassismus ist entstanden damals in der DDR, kann ich nicht teilen, weil ich habe es ja erlebt. Kommt's gleich dran. Aber ich möchte ein anderes Projekt noch ganz schnell vorstellen. Als dieser Angola-Krieg tobte, dann gab es die Bestrebung von Namibia, sich unabhängig zu machen von Südafrika. Die waren ja da mit Apartheid auch dort zusammen. Jetzt hat der Sam Nujoma, das war der künftige Präsident wahrscheinlich in diesem Kampf der Befreiung von Südafrika, hat damals die DDR-Regierung gebeten, könnt ihr nicht mal 100 oder 200 oder 300 Kinder, die oben im Norden von Namibia in Lagern sind, wo bombardiert wird, wo sie Hunger haben, die Ovambos und Hereros und all diese, könnt ihr nicht mal welche aufnehmen und so ähnlich, wie es hier berichtet wurde. Und wenn sie nur da sind, damit sie hier nicht mehr hungern und damit sie hier nicht mehr erschossen werden oder bombardiert werden. Und dann gibt es eine dieser Mädchen oder Jungen, die dann hier 10 Jahre oder 15 zum Teil in der DDR gelebt haben, die hätten auch in der BRD leben können, also vom Prinzip. Und die sind dann hierher gekommen, in DDR, haben das alles durch und kaum war die Wende, mussten die wieder zurück. Und jetzt hat eine von den Mädchen, die betroffen war, ein Buch geschrieben. Und ich fand das so interessant. Ich habe dort gearbeitet und also Engombe heißt die. Die hat geschrieben, ich war Kind Nummer 96 oder 94, weiß nicht mehr. Und jetzt kommt eins von dieser gewaltigen Arbeit, von der er spricht, wo die gesagt haben, die wollen hier gar nicht ausgebildet werden, die wollen hier nur und so weiter. Dann bin ich jetzt noch in Kontakt mit allen Namibianern, mit denen ich damals gearbeitet habe. Und diese DDR-Kinder, die sogenannten DDR-Kinder, sind heute absolut in dieser Gesellschaft in Namibia in den führenden Positionen mit. Also die hätten, wie gesagt, auch in der BRD ausgebildet werden können. Aber die haben innerhalb von 10 Jahren das geschafft, was andere, die als Deutsche ja in Namibia 100 Jahre leben, die haben gesagt, diese Schwarzen, das ist Rassismus für mich, diese Schwarzen, die brauchen 100 Jahre, bevor sie endlich das machen, was wir als Zivilisation bezeichnen. Und da muss ich sagen, das hat sich in 10 Jahren erledigt. Die haben heute die besten Stellungen. Und dafür war auch die DDR mitverantwortlich. Punkt.
Der ist ja, sehr gut, ohne Gefühl für den Raum, aber ich bin voller, nur weil ich kein Mikrofon in der Hand habe.
Ja, das ist einfach nur bei uns. Sie haben eine andere Woche.
Also,
es könnte sehr viel jetzt gesagt werden. Ich will mich so an dieser Rassismus-Diskussion gar nicht so beteiligen. Ihr seid jung, ihr seid alle interessant. Geht doch einfach mal zu Jerry Fulau in das Restaurant Basamu. Das kennt ihr wahrscheinlich, das Restaurant. Es ist ein Mosambikaner im Bereich Theater der Jugend. Er ist zu DDR-Zeiten nach Leipzig gekommen, hat hier sich eigentlich immer wohl gefühlt, hat dann auch mal eine Band gebildet, Sembatur, hat eine Trommlerschule. Also fragt einfach mal den Jerry, was er dazu für eine Meinung hat. Hat er eine deutsche Frau geheiratet, hat Kinder in Leipzig gezeugt? Erster Punkt. Der zweite Punkt, ich habe mal in Freiberg an der Bergakademie studiert und habe also nach wie vor noch sehr enge Beziehungen zum Bergbau in Mosambik, weil ich dort auch mal 3 Jahre gearbeitet habe im Bergbau. Wenn Sie nach Mobutu kommen, heute noch nach Mobutu kommen und sagen RDA, das heißt Republika Demokratica Alemã, also DDR, dann glänzen in Mobutu noch vielen die Augen, wirklich. Und wir hatten also im Bergbau hatten wir auch einen großen Teil an Mosambikanern. Die haben sich genauso bei minus 20 Grad im Tagebau bewegen müssen wie die Bergarbeiter der DDR. Und ich habe die dann auch, wo ich dann da unten von 80 bis 82 Mobutu war, in Empfang genommen, wenn sie gekommen sind. Also es war eigentlich ein richtiges schönes Erlebnis gewesen für die Leute, für die Mosambikaner, die in der DDR gewesen sind. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir an der Bergakademie Freiberg 31 Mosambikaner ausgebildet haben, die dann auch promoviert haben zum Teil, die davon sind aber inzwischen fünf nicht mehr im Leben, aber von diesen 31 Mosambikanern arbeiten noch 22 in Mobutu. Und vielleicht reist der eine andere Mal nach Mobutu, nach Mosambik, ein wunderschönes Land. Für mich ist Mosambik ein Paradies, ja. Dann würde ich sogar vermitteln können, um da mal konkret auch mit solchen Leuten zu sprechen, die also die DDR kennengelernt haben. Und am Rande nur bemerkt, ich bin am 27. Januar 1945 bei minus 20 Grad aus meiner schlesischen Heimat in 4 Waggons abtransportiert worden. 3 Kinder, Mutter hochschwanger, im April das 4. Kind bekommen. Das heißt, ich könnte eigentlich sagen, ich habe eine Vita. Und könnte zu vielen Sachen auch vielleicht meinen Standpunkt darlegen. Aber wenn es Probleme gegeben hat, zum Beispiel zwischen Mosambikanern und Polen, wir hatten also Polen im Bergbau, wir hatten Mosambikaner im Bergbau, das lag aber teilweise daran, im Portugiesischen heißt der Pole Polaco. Und der Polacke ist ein Schimpfwort. Und dann haben die sich gekloppt, ja, klar. Es gab also auch Kubaner in den Bergbaubetrieben und da war es genauso gewesen. Wenn die sprechen also Spanisch und im Spanischen heißt der Pole auch nicht irgendwie Pole, sondern auch Polaco.
Entschuldigung.
Dann gab es also auch Probleme mit den
Wir haben nicht so viel Zeit, wenn alle so lange also reden
ich wollen.
Da,
ich wollte Danke. Nur sagen, es gibt über die Bergbaubetriebe vollkommene Archive, wo man nachgrasen kann, aus dem Grunde, weil viele diese Archive benutzen, um ihre Rentenberechnung zu realisieren. Also es gibt für die Mosambikaner, die im Bergbau gearbeitet haben, gibt es das alles noch. Das alles liegt alles schriftlich vor. Und zum anderen, letzter Satz, es gab in der DDR nur eine Gewerkschaft, FDGB. Und im Rahmen des Beitrages wurde ein Soli-Beitrag bezahlt. Das war ein bestimmter Prozentsatz von dem FDGB-Beitrag. Und dieser Soli-Beitrag wurde also für Solidaritätsgüter benutzt. Und die Soli, Solidarität Internationale in Berlin, sind bei der Auflösung der DDR, haben die einen bestimmten Teil dieses Soli-Fonds noch für sich bekommen und haben einen Fonds gebildet. Und die unterstützen unter anderem auch Mosambik nach wie vor. Und von der Deutschen Mosambikanischen Gesellschaft, ich sag's nochmal so, wir haben also 17 Projekte in Mosambik, unter anderem eine Schule mit 400 Schülern. Wir transferieren jedes Jahr ungefähr 400.000 Euro nach Mosambik. Und aber ich mache mal einen Punkt. Es gibt, wie gesagt, viel zu sagen.
Herr Okay, da ich ja offensichtlich noch sehr jung bin und noch nicht so viel verstehe, erzähle ich euch jetzt nicht an Anekdoten aus meinem Leben, wo ich mal einen Ausländer getroffen habe, den ich mochte und der mich auch mochte. Wollte nur noch mal dazu sagen, dass diese Art der Erzählungen genau zeigen, dass sehr viele Menschen in diesem Raum eben nicht verstanden haben, was Rassismus ist und wie der funktioniert. Und das ist, ja, das wollte ich einfach nur mal sagen.
Ja, okay, aber Beispiel, lebendige Beispiel gibt es nicht. Ne? Das heißt ja, ich habe hier studiert. Ich bin ja 85 Jahre gekommen. Und das, was ich erzählt habe, dass ja die Studenten oder dass ja die Leute ganz harmonisch gelebt haben, das stimmt. Ja. Aber dass es diese Ghetto gab, das stimmt auch. Weil ich hatte Internat gewohnt, 18. Oktober. Da muss ab und zu mal Wachdienst machen, damit kein Deutscher reinkommt. Wo soll die Deutsche dann, die damals in der DDR war, lernen, wie ein Ausländer ist?
So, jetzt sind ja schon eine ganze Reihe von Fragen und Themen angesprochen worden. Wir haben auch nur fortgeschrittene Stunde schon. Ich darf dann aller Kürze versuchen, darauf zu antworten. Die ganze Problematik, Entstehung, Rassismus, rassistische Vorkommnisse im einigen Deutschland, da gibt es andere Spezialisten dafür, anscheinend hierunter auch, die sich damit beschäftigen. Das ist nicht mein Thema gewesen und kann mein Thema auch nicht sein, wenn man ein Buch schreibt zu dieser Problematik. Nur ein Wort dazu, das anfangs wurde irgendwo gesagt, in der DDR-Verfassung und so weiter. Es wird ja auch immer wieder vorgeworfen, auch in Fernsehsendungen vom MDR, wo die Behauptung aufgestellt wird, Rassismus war in der DDR nicht vorgesehen oder rassistische Vorfälle waren nicht vorgesehen. Das durfte nicht passieren, das durfte nicht vorkommen. Dann frage ich mich doch, in welchem Land der Welt wird Rassismus geplant? Rassistische Überfälle, Übergriffe geplant. Wo gibt es das? Nirgendwo. Dann gab es, es darf nicht vorkommen, wird ja auch der zweite Punkt gesagt. Ja, warum gab es denn im Strafgesetzbuch der DDR dafür Paragraphen, wonach auch Leute verurteilt wurden, wenn sie rassistisch aufgetreten sind? Ich habe hier ein paar Beispiele genannt in dem Buch. Da, wo sie kundigt wurden, wo rassistische Sanktimanks nach draußen getragen wurden, sind sie verfolgt worden. Ich sage noch mal das Beispiel der Ideologisierung in der DDR. Man musste mal aufpassen, wenn sowas gewesen ist, das war doch ein gefundenes Fressen für die Stasi, solche Leute dann rauszufangen. Wann gescheitert zu dieser Frage? Ja, ich glaube, man kann ungefähr Mitte der 80er Jahre sprechen, dass dann der mosambikanischen als auch der DDR-Seite klar geworden ist, dass dieses Experiment, was, wenn es dann hätte realisiert werden können, meines Erachtens für die heutige entwicklungspolitische Zusammenarbeit ein beispielgebendes Modell gewesen wäre oder hätte sein können. Ausbildung von jungen Leuten zu Facharbeitern, die vorher keine Zukunftsperspektive in einem Land hatten. In der Zwischenzeit Errichtung von Industriebetrieben, wo dann die Ausgebildeten arbeiten konnten und dann zu einem Festnahmepreis diese Produkte, die dort produziert wurden, dann in die dazugehörten, die sich in diesem Projekt beteiligten, dann gebunden waren. Übrigens gab es dann auch schon so Mitte der 80er Jahre schon Überlegungen, dass man dann in diesem Dreiecksverhältnis dann auch schon Österreicher und andere Länder aus dem sogenannten kapitalistischen Weltsystem dann mit einbezieht. Leider ist es das gescheitert, das wissen Sie als Mosambikaner besser wie ich, dass der Bürgerkrieg in einer unfassbaren Grausamkeit zugenommen hat, dass wenn man sich diese Akten anguckt oder die Berichte anguckt, die damals aus Mosambik nach Deutschland gekommen sind, und da meine ich vor allen Dingen Westdeutschland gekommen sind, weil in der DDR ist es so grauslich eigentlich gar nicht oder so real eigentlich gar nicht dargestellt worden. Es gab ja zu diesem Zeitpunkt zwar noch Korrespondenten, aber die wenigen, die dann darüber berichtet haben, haben irgendwann ab 87, 88 das auch in der DDR-Presse gebracht, aber die Berichte, die ich da gefunden habe, die also über eigentlich kaum zu glaubende Vorkommnisse berichtet hat, die habe ich hier genannt. Zu dem Vorwurf, der auch oft kommt, was ich schon angedeutet habe, jungen Mosambikaner, die in die DDR gekommen sind, wussten nicht, was sie machen oder was sie denn machen sollen. Ja, diesen Vorwurf muss man denn der mosambikanischen Seite machen, und jeder Mosambikaner, soweit ich weiß, hat, bevor er in ein Flugzeug gestiegen ist, einen Vertrag unterschrieben, und ich glaube, ich habe hier auch eine Kopie von diesem Vertrag mit drin. Das kann man kritisieren, dass sie dann dort eingesetzt wurden, wo sie gebraucht wurden. Aber wenn man sich die entsprechenden Unterlagen anguckt in der SAPMO, also in der Stiftung Parteien und Massenorganisationen, also SED, FDGB, also Gewerkschaft, Partei und so weiter, wo die Akten aufbewahrt sind, findet man ganze Stapel von Briefen, wo Beschwerden formuliert wurden und wo Leute dann auch um Versetzung gebeten haben zum anderen Arbeitsplatz und so weiter. Was dann bei der Stasi zum Beispiel dazu geführt hat, dass die gesagt haben, es dauerte nicht lange und die Mosambikaner haben gewusst, wie sie sich in der DDR ihre Rechte verschaffen können. Das waren nämlich, wenn sie die DDR-Verhältnisse kennen, die Eingaben, die Beschwerden und so weiter, und das haben sie oft mit Hilfe von deutschen Kollegen oder deutschen Bekannten gemacht. Zu den Kontakten oder der Isolation der Mosambikaner höre ich auch immer wieder, wenn es so gewesen ist, dass sie so isoliert gewesen sind, dann frage ich mich, wo dann mehr als 10.000 Kinder hergekommen sind, die mosambikanischen Männer gezeugt haben. Da müsste man ja eine Erklärung für haben. Und zum Schluss die Wohnheimproblematik. Sie haben gesagt, Sie haben selber da gesessen und Einlasskontrolle gemacht. Das habe ich im Studentenwohnheim auch gemacht. Das war zu DDR-Zeiten ganz normal, dass dort Schlüsselausgabekontrollen gewesen sind und so weiter. Das waren die DDR-Verhältnisse, und die waren nicht extra nur für Ausländer gedacht. Nur so weit zum Verständnis.
Ja, ich wollte eigentlich nicht reden, aber ich finde ein bisschen unglücklich, dass jetzt so eine Frontenstellung aufgegangen ist. Auf der einen Seite sind das die älteren, Erfahrungsgesättigten, die den Jüngeren dann mal erzählen, wie es denn auch damals gut gewesen sein kann. Und die müssen sich jetzt belehren lassen. Das finde ich ist eine Asymmetrie, die man mal hinterfragen sollte. Ich bin 1979 in Leipzig geboren. Ich glaube, das muss ich dazu sagen, habe insofern auch Erfahrung mit Rassismus noch vor 89. Das scheint bei Ihnen ja nicht vorzukommen. Das finde ich eigentlich das Eigentliche. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe das gestern das Flugblatt gelesen. Da ging es ja darum, dass dem Referenten kein Podium geboten werden soll. Das finde ich nicht richtig. Ich finde, gerade hier sollten wir jetzt auch darüber zu diskutieren. Die Fronten werden auch relativ klar dadurch. Dadurch werden Argumente ausgetauscht. Wo ich wirklich schwer schlucken musste, ist der Punkt, wo Sie Ihren Rassismusbegriff tatsächlich kundgeben. Und da finde ich auch, würde ich mich auch dem Gesagten anschließen, der Rassismusbegriff ist verkürzt. Bei Ihnen scheint es keinen Alltagsrassismus zu geben. Bei Ihnen scheint er immer nur institutionalisiert, verordnet, von oben, am besten durch staatliche Organisationen, Regime, durchgesetzt zu werden. Das ist dann Rassismus bei Ihnen. Aber es gibt einen Alltagsrassismus, der kann durchaus wohlmeinend auftreten. Und da möchte ich jetzt mal meine eigene Erfahrung einfließen lassen. Es gibt durchaus solche Gespräche, in denen ich Leuten mehrfach erklären muss, ich bin in Deutschland geboren. Ja? Und ich werde dann immer wieder im Gespräch darauf festgelegt, ja, aber wie findest du es denn hier? Ja? Ich komme nicht raus aus dieser vermeintlichen anderen Kultur. Und ich glaube, sagen, antirassistisch zu handeln heißt, sagen, den anderen mit einzubeziehen, erstmal ins Menschsein. Und nicht immer zu sagen, ja, das ist jetzt diese Kultur und das ist eine andere Kultur und die finde ich ganz interessant. Und es gibt auch diese Leute, die das interessant finden, wenn man von woanders herkommt. Ja? Aber in meinem Fall war es nicht so. Und ich will nur sagen, also von den handfesten Diskriminierungserfahrungen im Alltag abgesehen, gibt es auch einen wohlmeinenden Rassismus, der einen immer wieder auf sagen wir, das Optische, ne? Sagen, das, was man sehen kann, festlegen möchte, das äußere Erscheinungsbild. Und diesen Rassismus, den gab es im Alltag der DDR sehr wohl und der konnte auch handgrifflich werden. Und da finde ich, ist der eigentliche Skandal, wenn Sie sagen, ja, Rassismus hat es erst ab 1990 gegeben. Nein, da ist ja was hervorgebrochen. Aber woher kam das? Das muss man sich fragen.
Ja, also ich wollte auch eigentlich nur das Gleiche sagen, wenn Sie sagen, Rassismus ist für Sie, der in politischen Strukturen in der Regierung ist, gleichzeitig sagen Sie, alles war ideologisch geprägt, dann ist ja klar, dass es keinen Rassismus gegeben haben kann. Also das ist ja eine totale Unsinnsaussage. Und dann sagen Sie weiter, in keinem Land ist Rassismus geplant, ja, dann kann es ja gar keinen Rassismus geben. Also das ist schon, das ist einfach, Sie widersprechen sich selbst ein bisschen und sprechen von rassistischen Ressentiments, aber das ist dann sehr auf individuelle Einzelbeispiele verkürzt und das ist einfach, also wahrscheinlich verstehen Sie einfach nicht unser Verständnis von Rassismus, weswegen wir hier sind und also und von Betroffenen und ja.
Haben Sie dann Beispiele von Kollektiven, wenn wir jetzt nicht von rassistischen Ressentiments von Einzelnen sprechen, haben Sie dann Beispiele aus DDR-Zeiten von kollektivem Rassismus oder rassistischen Ressentiments?
Sie können doch nicht sagen, es muss in den politischen Strukturen drin sein, gleichzeitig ist alles ideologisch geprägt.
Nein, also, ich habe Sie ja ganz konkrete Fragen.
Ja, naja, aber dann, also, ja.
Ja, indem zum Beispiel die Vietnamesen in der DDR grundsätzlich Fidschis genannt wurden. Das ist Rassismus.
Na, Moment. Vietnamesen ist nicht mein Thema, aber ich habe hier ein... Ich habe jetzt hier ein Beispiel mit reingebracht. Wir sind in Sachsen, dann kann ich das ja mal sagen. Der Begriff Fidschi, genauso für Guppies, angeblich für Kubaner, ist nicht ein Produkt aus der DDR, sondern ich glaube im Heft 25, 1990, finden Sie die Erklärung dafür, wie das entstanden ist. Da ist ein Spiegeljournalist aus Hamburg nach Sachsen gefahren, nach den rassistischen Ausschreitungen, um hier sich kundig zu machen. Und er hat dann gehört, dass die Mosambikaner Mossis genannt werden, dass die Vietnamesen Fittis genannt wurden und die Kubaner Kupis genannt worden. Genauso wie es die Ossis gibt, Wessis gibt, Assis gibt und was weiß ich. Das ist eine Verharmlung, wie Sie kennen. Und Sie kennen auch, hier sind hier in Sachsen, Sie wissen, dass es also Schwierigkeiten gibt, das zu hören. Und seit Heft 20, 1990 hat sich dies verbreitet, dass dies irgendwie ein Begriff wäre, wo man Rassismus der DDR-Bevölkerung von ableiten kann. Was, ich wiederhole mich, nicht bedeutet, dass es sicherlich Einzelne auch des nicht-sächsischen kundigen Ostdeutschen gegeben hat, die das mal dann verwendet haben. Aber Sie können den DDR-Leuten, das müsste in der Regel, müssen das ja ihre Eltern oder Großeltern sein, schon zutrauen, dass sie einen Unterschied kennen, wo Vietnam liegt und wo die Fidschi-Inseln sind. Da sehen Sie die anderen auch.
Nur weil der Begriff nicht aus der DDR kommt,
ist er trotzdem hier. Wir brauchen das Mikro, das ist ein Podcast.
Ja. Ich wollte nur mal sagen, weil Sie es darauf angesprochen haben, dass dieser Begriff nicht aus der DDR stammt, das hat damit nichts zu tun, wo der Begriff herkommt. Dass er hier verwendet wird und wie er verwendet wird, zeigt, dass es hier Rassismus gab.
Genau. Davon abgesehen, dass es richtig viele Quellen gibt, die Rassismus belegen, und Sie haben sich ja vorhin gemeint, es werden keine Quellen mehr befragt, da frage ich mich, warum Sie diese Quellen nicht auch mal befragen und nochmal zu dem Verständnis für Leute, die nicht wissen, was Rassismus ist. Soweit ich das richtig verstanden habe, haben Sie auch ein Gerichtsverfahren verloren und man darf Sie jetzt sogar Rassisten nennen, weil Sie sich rassistisch geäußert haben. Also sind Sie sozusagen der Beweis dafür, was es rassistisch gibt und das juristisch bewiesen?
Nein, Moment. Moment, da sind Sie irgendein Irrtum aufgesessen. Ich habe gegen ehemaligen Studenten von mir, der mich mit einmal als Rassisten bezeichnete, geklagt. Und bei Wiederholung des Vorwurfes, es wäre eine Tatsachenbehauptung im juristischen Sinne, gibt es da eine Strafe von 3.000 bis 5.000 Euro, wer so etwas behauptet. Was ist vollkommen ein Blödsinn, ich wollte es nicht sagen, muss aber trotzdem sagen, ich finde diese Diskussion von, und insofern komme ich darauf zurück, dass es hier die Jüngeren belehrt werden oder angeblich belehrt werden, woher sollen denn die jüngeren Leute wissen oder etwas erfahren, wenn sie von Älteren nicht darauf hingewiesen werden, wie es mal gewesen ist. Das ist in aller Welt so. Kommen Sie mal nach Afrika, da gibt es diese Erzählungen auch. Ich will nur sagen, alle die sowas sagen, Rassismus und Verharmlosen und so, die haben Rassismus eigentlich überhaupt nicht noch nicht kennengelernt. Wenn ich Ihnen jetzt mal ich will Ihnen nur sagen, Sie haben doch nicht vor Rassisten gestanden ich rede von DDR-Zeiten, nicht von jetzt. Ich habe vor Rassisten gestanden, die mit Bluthunden mich verjagen wollten aus Südafrika. Ich stand auf der Todesliste des Apartheid-Regimes, weil ich mich für Antirassismus. Was war das jetzt?
Genau, darf ich was sagen? Genau, also ich komme aus Taiwan, ich bin vor 2 Jahren durch das Studium nach Deutschland gekommen und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass Deutschland wirklich sehr oft über Rassismus redet und genau, weil ich in Taiwan, ich habe meine lange Zeit in Taiwan verbracht und genau, seitdem ich in Deutschland bin, habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt, weil ich ein Menschen mit Farbe habe und eigentlich habe ich immer mich selber als Opfer des Rassismus gesehen. Genau, weil ich denke, vorher habe ich immer gedacht, ja, ihr Weiße, ihr habt die anderen Leute diskriminiert wegen ihrer Farbe und das fand ich dumm und so. Genau, und seitdem ich mich wirklich mit dem Thema beschäftigt habe und habe ich gedacht, hey, aber was ist in mir? Bin ich selber nicht rassistisch? Zum Beispiel, als ich in Taiwan war, habe ich auch rassistische Kommentare gemacht, aber ich habe selber gar nicht bemerkt, wie zum Beispiel in Taiwan gibt es viele Leute aus Südostasien und die kommen aus Philippinen oder Indonesien, die arbeiten in Taiwan. Und manchmal habe ich gedacht, ich habe so einen Kommentar gemacht, hey, du siehst Leute aus Ostasien, ja, weil die Leute dunkle Farbe haben. Wie zum Beispiel in der Bahn, wollte ich dann gar nicht mich dazu sitzen, also bei den Leuten. Genau, aber ich habe damals gar nicht bemerkt, ja, das ist eigentlich rassistisch. Also rassistisch heißt nicht, dass ich jemand beschimpfe oder jemand so Durchlassländer beschimpfe, sondern ich habe Leute, auf Englisch sagt man classify, ich habe die Leute so klassifiziert Und ja, ich denke, ja, ich habe eine helle Farbe oder Taiwan ist reicher, deshalb habe ich die Leute so diskriminiert. Und genau, seitdem habe ich mich, also ich möchte nicht mehr so Leute anklagen, wow, ihr Weiße oder so. Ich würde lieber selber, was ist in mir? Und genau deshalb bin ich wirklich dankbar, dass viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema. Und ja, und genau, und so, was ist die Form von Rassismus? Rassismus heißt vielleicht Gleichgültigkeit gegenüber den anderen oder ja, nicht unbedingt, dass du beschimpfen oder du jemanden attackieren, sondern ja, das ist in seine eigene Gedanke.
Ich danke Ihnen. Und wenn Sie erlauben, machen wir hier den üblichen Schnitt. Wir enden das Offizielle und machen aber in der Diskussion weiter. Niemand muss weggehen. Wir reden alle weiter, wenn Sie mögen. Ich darf Sie noch einladen für den nächsten Thomasius Club im Januar, wenn wir über Kulturtransfer reden. Da ist der jetzt aktuelle Leibniz-Professor, der Franzose Michel Espagne hier. Für heute danken wir dem Gast aus Berlin, Herrn van der Heijden, und auch Ihnen im Publikum. Das war eine sehr spannende Diskussion. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Dankeschön.